Viele Christen empfinden, dass das, was das Neue Testament von ihnen erwartet, kaum zu schaffen ist: echte Heiligkeit, beständige Liebe, Freude mitten in Leid, ein Leben im Sieg. Selbst bei bestem Willen stoßen wir schnell an unsere Grenzen. Hinter dieser Spannung steht eine tiefere Frage: brauchen wir vor allem mehr Anstrengung, mehr Prinzipien und Methoden, oder brauchen wir vor allem eine Person, die in uns lebt und handelt? Die Bibel zeigt eine durchgehende Linie: Gottes Antwort auf unser innerstes Bedürfnis ist er selbst als der dreieine Gott, der durch einen gewaltigen Prozess gegangen ist, um als allumfassender, lebengebender Geist in uns Wohnung zu machen. Der verarbeitete dreieine Gott, wie wurde Gott zu unserem lebengebenden Geist? Wenn von dem verarbeiteten und vollendeten dreieinen Gott die Rede ist, geht es nicht um eine abstrakte Formel, sondern um den Weg, den Gott selbst mit uns im Blick gegangen ist. In 1. Mose begegnet er der Menschheit als der Schöpfer, der spricht, prüft, richtet und bewahrt, aber noch nicht als der Gott, der sich in den Menschen hineinschenkt. Er ist heilig, gerecht, barmherzig, und doch bleibt eine Distanz. Dasselbe Gesetz, das seine Heiligkeit widerspiegelt, enthüllt zugleich, wie wenig der Mensch ihm aus sich selbst entsprechen kann. Die Geschichte Israels ist wie eine lange Strecke, auf der Gott an der Menschheit arbeitet, ohne sich selbst schon in sie hinein einzubauen. Seine Wege sind weise, seine Führung ist real, aber er ist noch nicht der inwohnende Erlöser, der in uns lebt. Unser Gott ist heute nicht mehr der rohe Gott, sondern der verarbeitete Gott. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, blieb er weiterhin der rohe, der unverarbeitete Gott. Er beobachtete, prüfte und erprobte die Menschheit, ohne jedoch zu handeln oder in irgendeiner Weise einzugreifen. Dann begann er eines Tages, einen Prozess zu durchlaufen. Jeder Schritt dieses Prozesses ist zu einer Zutat des Geistes geworden, als der Vollendung des verarbeiteten und vollendeten Dreieinen Gottes. Zu diesen Zutaten gehören die Fleischwerdung, das menschliche Leben, die Kreuzigung, die Auferstehung, die Auffahrt und die Herabkunft. Mit der Menschwerdung geschieht ein Wendepunkt, den keine menschliche Religion je erdenken könnte: der ewige Sohn nimmt Fleisch und Blut an und tritt in unser Geschöpfsein ein. In Jesus Christus verbindet sich die Gottheit unauflöslich mit der Menschheit. Sein verborgenes Leben in Nazareth, sein Dienst, sein Gehorsam bis zum Tod am Kreuz sind nicht nur äußere Stationen, sondern gehen in sein eigenes Sein ein. Am Kreuz trägt er die Sünde, bricht die Macht des Todes und richtet über das alte, adamische Menschengeschlecht. In der Auferstehung tritt eine neue Wirklichkeit hervor, so steht auch geschrieben: der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Der Christus, der durch Inkarnation, menschliches Leben, Kreuz und Auferstehung gegangen ist, existiert nun als lebengebender Geist, nicht weniger Gott, aber nun Gott mit durchlebter Menschlichkeit, mit einem durchlittenen und verherrlichten Menschsein. Die Auffahrt Christi ist die Krönung dieses Weges. Der Vater setzt ihn zu seiner Rechten, im Himmlischen, hoch über jedem Fürstentum und jeder Gewalt und Macht und Herrschaft und jedem Namen und gibt ihn als Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Was in ihm als Haupt scheffenbart ist, Macht, Herrlichkeit, Vollendung, fließt durch den Geist in den Leib hinein. Pfingsten ist daher mehr als ein machtvolles Ereignis, es ist die Ausgießung des dreieinen Gottes, der all das, was er in Christus durchlaufen hat, in Gestalt des Geistes zu seinem auserwählten Volk bringt. Inkarnation, menschliches Leben, Kreuz, Auferstehung und Auffahrt sind nicht nur Stationen der Vergangenheit, sie sind wie lebendige Bestandteile des Geistes, mit denen er uns heute begegnet. Wenn der Geist uns tröstet, wenn er Sünde überführt, wenn er uns stärkt, dann wirkt er mit dieser ganzen Fülle der Geschichte Gottes in Christus. Darum ist der Geist nicht ein weiterer Aspekt neben anderen Gaben Gottes, sondern die konzentrierte Gegenwart des dreieinen Gottes selbst. In ihm finden wir den Vater, der uns erwählt und liebt, den Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist, und den Heiligen Geist, der all das in unsere Gegenwart hineinträgt. In ihm begegnet uns kein roher, unzugänglicher Gott, sondern der Gott, der unseren Weg durchlitten, unsere Not getragen und unsere Zukunft schon durchschritten hat. Wenn dieser Geist in unserem Geist Wohnung gemacht hat, bleibt keine Situation, in der er fremd wäre. Er kennt den Schmerz der Ablehnung, die Einsamkeit des Gehorsams, die Dunkelheit des Todes und die Freude der Auferstehung. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist, die er in Christus wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten niedersetzte im Himmlischen. Wer den dreieinen Gott als verarbeiteten und vollendeten, lebengebenden Geist erkennt, findet einen ruhenden Mittelpunkt für sein inneres Leben. Gegenüber einer Spiritualität, die ständig nach mehr Erfahrungen, Erkenntnissen oder Leistungen greift, lässt sich dann schlicht bekennen, alles, was ich wirklich brauche, ist schon in diesem Geist enthalten, der in meinem Geist wohnt. Aus dieser Einsicht erwächst ein stilles, aber tragfähiges Vertrauen, nicht auf das eigene Vermögen, sondern auf den Reichtum des Gottes, der in Christus durch alles hindurchgegangen ist und sich nun in seinem Geist ungeteilt schenkt. Christus lebt in uns, der Einzige, der wirklich christlich leben kann. Im Licht der Bergpredigt und der neutestamentlichen Briefe tritt eine Spannweite hervor, die jede Selbstsicherheit zerschneidet. Feinde lieben, nicht nur jene, die uns nahestehen, nicht richten, obwohl uns vieles an anderen auffällt, in allem danken, wo unser Empfinden oft eher klagt, in Reinheit und wahrer Heiligkeit leben, während unser Herz von widersprüchlichen Regungen durchzogen ist, das übersteigt nicht nur ein wenig unsere Kraft, es sprengt unser Maß völlig. Wer ehrlich vor Gott lebt, merkt, dass das christliche Leben in seiner eigentlichen Qualität nicht durch moralische Anstrengung zu erreichen ist. Der Abstand zwischen Anspruch und Vermögen ist geradezu Teil der Offenbarung, er zeigt, dass nur einer wirklich christlich leben kann, Christus selbst. Unser einzigartiges Bedürfnis als Christen ist der verarbeitete und vollendete dreieine Gott als der allumfassende, lebengebende Geist. Der Geist ist alles, was wir brauchen. Im Grunde brauchen wir nicht in erster Linie Gerechtigkeit oder Rechtfertigung, auch nicht Heiligkeit oder Heiligung, unser zentrales Bedürfnis ist der vollendete dreieine Gott als der Geist mit seiner reichen Versorgung. Dieser Geist ist jetzt in uns, eins mit uns in Leben, Natur und Wesen, und wir sind eins mit ihm. Paulus kennt diese Spannung. Und doch spricht er von einer Wirklichkeit, die das eigene Scheitern nicht verharmlost, aber tief verwandelt, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Hier steht nicht nur ein geistlicher Slogan, sondern eine radikale Verlagerung des Zentrums. Das Ich, das vor Gott bestehen wollte, ist ans Kreuz gebracht, an seine Stelle tritt Christus als inwohnender, lebengebender Geist. Dass Paulus dennoch aktiv ist, hart arbeitet, ringt, wird dadurch nicht geleugnet, sondern neu verstanden, doch durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gnade ist für ihn nicht primär ein juristischer Status, sondern Christus selbst, der in ihm wirkt. Der verarbeitete dreieine Gott als allumfassender, lebengebender Geist wohnt heute im Geist der Glaubenden. Er bringt nicht nur Vergebung, sondern sein ganzes durchlaufenes Heilswerk mit sich, die Kraft seines Todes gegenüber der Sünde, die Frische seiner Auferstehung gegenüber innerer Müdigkeit, die Würde seiner Auffahrt gegenüber Minderwertigkeit und Scham. In diesem Geist ist er mit uns eins in Leben, in Natur und im Wesen. Das bedeutet nicht, dass unsere Persönlichkeit verschwindet, sondern dass eine neue, innere Quelle zu wirken beginnt. Wo wir innerlich auf ihn ausgerichtet sind, fängt er an, dort zu leben, wo wir aus uns selbst versagen. Daraus entsteht ein anderes Verständnis geistlichen Wachstums. Nicht wir bauen uns zu besseren Christen aus, sondern wir lernen, dem inwohnenden Christus Raum zu geben. Das kann sehr unspektakulär aussehen, ein inneres Stillwerden, ein schweigendes Vertrauen statt einer impulsiven Reaktion, ein leises Ja zu seiner Richtung, wo unser altes Leben sich aufbäumen möchte. Der Geist wirkt nicht wie ein äußerer Zwang, sondern wie eine sanfte, aber reale innere Schwerkraft, die uns zu Christus hinzieht. Wir bleiben schwache, begrenzte Menschen, und doch trägt uns eine andere Kraft, als wir je aus uns hätten hervorbringen können. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Doch durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber hat sich nicht als vergeblich erwiesen, sondern im Gegenteil, ich habe mich überströmender abgemüht als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Zu verstehen, dass Christus als lebengebender Geist in uns lebt, verschiebt den Fokus weg vom fortwährenden Blick auf die eigene Leistung hin zu einem schlichten Vertrauen auf seine inwohnende Gegenwart. In der Erfahrung bedeutet das, wo das eigene Vermögen an eine Grenze kommt, ist nicht alles aus, sondern gerade dort öffnet sich Raum für das Wirken dessen, der in uns wohnt. Wer in dieser Weise auf Christus ausgerichtet lebt, entdeckt nach und nach, dass die Frucht des Glaubens, Liebe, Geduld, Sanftmut, Ausdauer, weniger das Ergebnis angespannter Anstrengung ist, sondern mehr das stille Werk eines anderen Lebens in uns. Vom jetzigen Gemeindeleben zur ewigen Vereinigung, der Geist und die Braut. Der Weg des verarbeiteten dreieinen Gottes zielt nicht nur auf einzelne Glaubende, sondern auf ein gemeinsames Gegenüber. Schon in der Apostelgeschichte wird sichtbar, wie der ausgegossene Geist Menschen nicht nur zu persönlichen Bekennern, sondern zu einem Leib formt. Sie verharren in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten, sie teilen Leben und Güter, und der Herr fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Hier blitzt eine neue, von innen zusammengefügte Menschheit auf, in der Christus das verbindende Leben ist. Aus einzelner Erfahrung wird gemeinschaftliche Gestalt, aus persönlicher Gnade entsteht ein sichtbares Volk. In Apostelgeschichte 2 sehen wir, wie der vollendete dreieine Gott als der allumfassende Geist über Gottes auserwähltes Volk ausgegossen wird. Am Ende der Bibel begegnet uns der Ausdruck, der Geist und die Braut. Wer sind diese beiden? Der Geist ist der vollendete dreieine Gott und die Braut ist der wiedergeborene, geheiligte, verwandelte und verherrlichte dreiteilige Mensch. Am Ende der Bibel steht dieses Volk als Braut vor uns. In der Offenbarung heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wer Durst hat, der komme, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Geist ist der vollendete dreieine Gott, in dem das ganze Heilswerk zusammengefasst ist, die Braut ist der wiedergeborene, geheiligte, verwandelte und verherrlichte dreiteilige Mensch, in dem Gottes Leben zur Reife gekommen ist. Ihr gemeinsamer Ruf, komm, ist Ausdruck vollendeter Übereinstimmung, der inwohnende Geist und das antwortende, verwandelte Menschsein sprechen mit einer Stimme. Was heute oft bruchstückhaft, widersprüchlich und angefochten erscheint, wird einmal in der Klarheit dieser Einheit stehen. Zwischen Apostelgeschichte und Offenbarung liegt unser Heute. Das gegenwärtige Gemeindeleben ist nicht die Vollendung, aber es ist ein reales Vorgreifen auf die kommende Herrlichkeit. Wo Gläubige gemeinsam dem lebengebenden Geist Raum geben, wird ein Stück Brautgestalt sichtbar, in der gegenseitigen Annahme trotz Unterschiedlichkeit, im gemeinsamen Tragen von Lasten, im Aufeinanderhören und im gemeinsamen Ausgerichtetsein auf Christus. Es bleibt vieles unvollkommen, und doch ist der Geist derselbe, der am Ende mit der Braut sprechen wird. Er prägt inmitten von Alltag und Schwachheit bereits jene Sprache der Liebe, mit der die Braut ihrem Bräutigam entgegengehen wird. Diese Perspektive bewahrt davor, das Gemeindeleben nur an aktuellen Mängeln zu messen. Wenn Spannungen, Enttäuschungen oder Müdigkeit auftreten, ist die tiefere Wirklichkeit nicht aufgehoben, der dreieine Gott, der sich als lebengebender Geist gegeben hat, hört nicht auf, seine Braut vorzubereiten. Jede Erneuerung der Liebe zu Christus, jede stille Versöhnung, jedes gemeinsame Gebet, das aus der Tiefe kommt, gehört in diesen großen Zusammenhang. Der Geist arbeitet geduldig daran, dass Gottes Geschichte mit seinem Volk zu jenem Ziel kommt, das er von Anfang an im Herzen trug. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wer Durst hat, der komme, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Einsicht, dass der verarbeitete dreieine Gott mit dem heutigen Gemeindeleben auf die ewige Einheit von Geist und Braut zielt, verleiht den oft unscheinbaren Vorgängen in der Gemeinde ein großes Gewicht. Gemeinschaft wird dann nicht vor allem als organisatorische Aufgabe, sondern als Ort des Wirkens des Geistes wahrgenommen, der aus gewöhnlichen Menschen ein Gegenüber für Christus schafft. Wer so auf die Gemeinde blickt, findet leichter Geduld mit ihrer Unvollkommenheit und zugleich neue Wertschätzung für jedes Aufblitzen von Liebe, Einheit und Anbetung, in dem Bewusstsein, dass gerade darin die kommende Herrlichkeit schon jetzt anklingt. Herr Jesus Christus, du verarbeiteter und vollendeter dreieiner Gott, danke, dass du als allumfassender, lebengebender Geist in mir wohnst und alles in dir trägst, was ich für das Leben mit dir brauche. Wo ich meine Grenzen spüre und an deine Maßstäbe nicht heranreiche, vertraue ich mich dir neu an und bitte dich, dass du selbst in mir lebst, wirkst und deine Gnade in mir wirksam machst. Lass mich dich in meinem Inneren deutlicher erkennen, deine Gegenwart genießen und aus deiner reichen Lebensversorgung schöpfen, damit mein Alltag, mein Gemeindeleben und meine Hoffnung von dir geprägt werden. Stärke in mir die Gewissheit, dass du mich nicht nur durchträgst, sondern auf die ewige Gemeinschaft mit dir als dem Geist und der Braut vorbereitest. Dein Leben in mir ist meine Zuversicht und meine Freude, heute und bis in die Ewigkeit. Amen.